Gut. Okay. Wir hatten uns ja oder begonnen das letzte. Wir haben letztes Mal begonnen, uns mit Programmierung ein bisschen tiefergehender zu beschäftigen. Also Datenbanken haben wir gesehen. Da war ja hauptsächlich das Ziel, Daten effizient zu speichern und Abfragen darauf zu ermöglichen. Ja. Das ist ja eigentlich ein relativ statischer Prozess. Das heißt, Sie haben Ihre Tabellen, Sie konnten irgendwas einfügen und löschen und Abfragen ausführen. Das hört sich nicht so sehr nach Berechnung an. Natürlich werden da Berechnungen gemacht im Rechner, deswegen heißt er auch so der Geselle, um zu Ihrem Ergebnis zu kommen. Aber irgendwie rocht das Ganze so nach One-Shot. Ja? So einmal Delete, einmal Update, einmal Select. Bäm, fertig. Ja. So ein Programm ist ja was anderes. Ja. Ein Programm, haben wir gesehen, ist eine sequentielle Abfolge von Anordnungen an den Computer. Ja. Und da haben wir gesehen, da gab es Deklarationen und es gab Statements. Ja. Und das sind alles Sachen, die wir noch genauer kriegen werden. Ja. Das heißt, speziell hier im Java-Teil ist es so, Verzeihung, dass wir ganz oft ein paar Sachen schon machen werden, bevor wir sie eigentlich wirklich im Detail besprochen haben. Also dieser Teil leidet so ein bisschen an Henne-Ei-Problemen. Ja? Das heißt also, wenn Sie jetzt sagen, ja Moment mal, Variablen-Deklarationen, Gros, du hast noch nicht mal gesagt, was eine Variable ist. Ja, ist richtig. Ja? Aber wenn ich erst mal lang einführe, was eine Variable ist, man kann ja alles beliebig theoretisieren. Deswegen machen wir viele Dinge auch mal in medias res und dann kommen wir später noch mal genauer drauf zurück. Ja? Das heißt, Sie müssen sich beim Lernen ein bisschen drauf einstellen, dass es manchmal so Lücken gibt, die man dann einfach mit einer guten Intuition für den Moment mal auffüllen muss. Wenn es Fragen gibt, können Sie natürlich jederzeit fragen, dann erkläre ich es schon mal genauer. Aber was Variablen genau sind, von welchem Typ die sind und so weiter, das kriegen wir alles noch. Ja? Für den Moment wissen wir nur, solche Anweisungen bestehen aus Deklarationen und Statements grob. Und die Deklarationen sagen ungefähr sowas aus wie, es gibt eine Variable und die ist von einem gewissen Typ. Diese Typen haben wir grob schon bei den Datenbanken auch kennengelernt, wo die Attribute ja auch Typen hatten. Ja, also Ganzzahl oder Zeichenkette oder sowas. Ja. Und diese Statements, die tun dann was mit den Variablen, die wir vorher deklariert haben. Ja. Und das Ganze läuft, das werden wir gleich noch sehen, eben schrittweise ab. Und wir wollen uns hier folgendes vereinfachtes Speichermodell mal vorstellen. Ja. Ich habe Ihnen ja das letzte Mal erklärt, dass der Speicher im Computer ja in der Hierarchie organisiert ist. Das heißt, es gibt die Festplatte und den Arbeitsspeicher und auf der CPU gibt es auch nochmal Speicher. Ja. Und da werden ständig Daten dazwischen ausgetauscht. Ja. Dann habe ich ja auch gesagt, hier wollen wir praktisch so ein abstraktes Speichermodell uns anschauen. Das nennt man auch den logischen Speicher. Ja, das heißt, wenn Sie programmieren, dann sehen Sie einfach gemäß der Breite Ihres Systems, ob Sie ein 32-Bit oder ein 64-Bit-System haben, also wie viele verschiedene Adressen dieser Zellen, die wir noch das letzte Mal hatten, Sie überhaupt ansprechen können. Und das können Sie danach in Ihrem Programm völlig unabhängig tun, ob der Kram jetzt auf der Festplatte liegt oder im Hauptspeicher oder auf der CPU oder sonst was, interessiert Sie eigentlich nicht. Sie tun einfach so, als gäbe es in einem 64-Bit-System 2 hoch 64 viele Adressen, das heißt 2 hoch 64 viele Speicherzellen, so können wir uns das vorstellen, ja, die Sie einfach im Prinzip benutzen können. Und die ganze Magie im Hintergrund, dass man von der Festplatte in den Hauptspeicher lädt mit Paging und so weiter, Herr Schlichter wird es noch genauer erklären, das interessiert Sie als Java-Programmiererin oder Programmierer eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und unser Modell soll halt so aussehen, dass wir Speicherzellen haben und die haben eine Adresse, das ist einfach eine Zahl. Wie wir sehen werden, interessiert uns diese Adresse in Java eigentlich auch nicht. Wir werden immer diese Zellen über Namen ansprechen, im Prinzip. Und diese Namen sind das, was wir jetzt intuitiv mal als Variable bezeichnen wollen. Also zum Beispiel, wenn wir sehen 1125 Horst, heißt nichts anderes, dass es irgendwo eine Speicherzelle gibt, die hat irgendwie die Adresse 1125. Wie gesagt, in Java sehen wir diese Adressen gar nicht direkt. Und das, diese Speicherzelle hat für uns einen Namen und dieser Name ist Horst. Und das ist einfach eine Variable, weil wir rechts, ganz rechts, wo Zellinhalt steht, praktisch reinschreiben können, was wir wollen, solange es dem Typ eben entspricht. Ja? Also Horst war jetzt zum Beispiel eine Ganzzahl, Int. Ja? Das heißt, wir können da beliebige Ganzzahlen reinschreiben, positive, negative, was auch immer wir wollen. Ja? Wir werden auch sehen, dass dieses beliebig natürlich auch noch seine Grenzen hat, nämlich bezüglich der Frage, wie groß diese Zahlen sein dürfen. Ja? Was auch ganz wichtig ist in unserem vereinfachten Speicher und damit letztendlich auch Computermodell, was wir haben, ist, Daten und Programme liegen im selben Speicher. Das heißt, es gibt nur einen logischen Speicher und da liegen die Programme drin, aber auch die Daten. Und dieser Speicher ist natürlich nicht in seiner vollen Gänze für Sie verwendbar. Ja? Also ganz typisch, wenn Sie so einen Laptop haben und der hat, 32-Bit Adressbusbreite, dann haben Sie 2 hoch 32 viele Adressen. Ja? Und das entspricht ungefähr 4 Gigabyte. Und typischer Laptop hat vielleicht auch heute noch 4 Gigabyte RAM, ja? Also Hauptspeicher. Und von diesem 4 GB RAM ist natürlich eine ganze Menge belegt durch Kram vom Betriebssystem. Ja, also Windows schnappt sich da eine ganze Menge. Und da, wo das Programm liegt, da können Sie natürlich auch nicht ohne weiteres drauf zugreifen. Sondern es gibt nur einen Teil, also bei 4 GB typischerweise, keine Ahnung, vielleicht 1, irgendwas viele Gigabyte, die Sie dann auch nutzen können in Java. Ja. Java, haben wir gesehen, hatte den Riesenvorteil, dass wir diese Java-Programme, die wir dann schreiben werden, auf einer sogenannten Virtual Machine laufen lassen. Und diese Virtual Machine ist nichts anderes als ein in Software simulierter Computer, der auf einem Windows, auf einem Mac, auf einem Linux, auf irgendwas praktisch überall gleich aussieht für diese Java-Programme und deswegen drauf laufen kann. Das heißt, so eine Art Vereinheitlichung, ja, deswegen auch Virtualisierung. Und das ist ein ganz typisches Konstruktionsmerkmal in der Informatik, dass Sie halt in Abstraktionsschichten arbeiten und denken. Das ist übrigens im ganzen Leben so. Ja. Also wenn Sie zum Beispiel die Hierarchie der Naturwissenschaften nehmen, ja, dann ist ja klar, Physik ist in gewisser Weise die fundamentalste, weil sie den Anspruch erhebt, über alles Aussagen zu machen. Wir haben 4 Grundkräfte, ja, und entsprechende Gleichungen, Quantenfeldtheorie, die halt sagt, wie die Welt funktioniert. Ja. Ein Chemiker interessiert das in der Regel einen Scheiß. Ja. Weil wenn Sie jetzt versuchen, irgendwie die Reaktion von, was weiß ich, Benzol mit, keine Ahnung, was mit was reagiert Benzol mit allem möglichen Gedöns, ja, mit Alkohol, keine Ahnung. Ja. Wenn Sie das irgendwie versuchen, mit Quantenmechanik zu modellieren, dann werden Sie natürlich scheitern. Und die Chemie entwickelt halt ein eigenes Begriffsgebäude. Ja, da redet man bestenfalls noch über delokalisierte Elektronen in dem Benzolring und sagt, na ja, gut, da kann man dann irgendwelche OC-Mechanismen mit erklären. Aber im Grunde machen nur die bösen PCler wirklich Physik und die meisten Chemiker machen keine Physik. Ja, also Reaktionen, da schreibt man halt irgendwas hin und das hat dann irgendwie ein Gleichgewicht und dann gibt's halt, Sie kennen ja den ganzen Kram besser als ich. Ja? Und die Biologie wiederum müsste sich ja eigentlich konsistent, müsste sich konsistent aus der Chemie herleiten lassen. Ja? Aber das Verhalten von einem Gnu oder einem Spatz in Fragen von organischer Chemie zu beschreiben, ist halt auch eher müßig. Ja? Ich meine, es gibt chemisiertere Teile der Biologie, wissen Sie auch, Leydig wahrscheinlich, aber es gibt auch Teile, wo diese Wissenschaft ihre ganz eigenen Begriffe entwickelt. Ja? Und dann geht es immer so weiter. Ja? Und am Ende des Tages, was weiß ich, wenn es darum geht, was ist richtiges ethisches Verhalten, da kann Ihnen auch keine Quantenmechanik und keine Verhaltensbiologie helfen, also so richtig. Ja? Und in der Informatik ist es genauso. Sie benutzen technische Systeme immer in Abstraktionen. Und im Kern ist praktisch ein elektrisches System mit Einsen und Nullen, wo halt Ströme fließen, ja? Transistoren, und da werden Schaltvorgänge gemacht. Und dann die nächste Ebene ist halt praktisch so eine Maschinensprache-Sicht. Herr Schlichter wird es auch noch erklären, wie halt die CPU so intern funktioniert. Und dann gibt es so eine Betriebssystemsicht. Ja? Und dann gibt es auf dem Betriebssystem so ein Graphical User Interface, also bei Windows dieses, wo man so rumklickt, oder bei Mac. Ja? Und dann gibt es darauf wiederum Programme, die laufen und so weiter. Ja? Und diese Java Virtual Machine ist nichts anderes als so eine Abstraktionsschicht, und die bedient sich natürlich der drunterliegenden Abstraktionsschichten. Und das ist auch das, was im Leben halt immer der Fall ist. Die höheren Schichten bedienen sich der Erkenntnisse oder der Interfaces, die ihnen die unteren Schichten zur Verfügung stellen. Okay, und bauen daraus eigene Begriffe, eigene Struktur. Ja? Also, zurück zu diesem Kram. Wie gesagt, das ist praktisch der Speicher der Java Virtual Machine, den Sie nutzen können in Ihrem Programm. Und dann haben wir gesagt, Programme laufen von oben nach unten schrittweise ab. Das heißt, insbesondere die Deklarationen seien mal gemacht. Ja, das heißt, wir haben hier drei Speicherzellen eingerichtet, Horst, Heiner und Fritz. Und jetzt können wir anfangen, damit was zu machen. Und das wichtigste Prinzip ist, dass Programme von oben nach unten schrittweise ablaufen. Und in Java ist dieses ist gleich zum Beispiel der Zuweisungsoperator. Das heißt, die erste Zeile hier in Rot heißt, der Variablen Horst wird der Wert 101 zugewiesen. Was nichts anderes heißt, als wir schreiben hier eine 101 in unseren Speicher rein. Und dem Heiner eine 2. Und der Fritz kriegt den Wert von Horst plus Heiner, also die 103 und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gibt es im Wesentlichen zwei grobe Arten, von diesem linearen sogenannten Kontrollfluss abzuweichen. Das war einmal die bedingte Verzweigung, wo wir eine logische Bedingung haben und abhängig von ihrem Wahrheitswert entweder den einen Zweig oder den anderen Zweig weitermachen. Ja, also hier, if Heiner ist gleich 2, ja, und hier ist das ist gleich mit 2 ist gleich Zeichen geschrieben, ganz wichtig. Ja, dann soll Horst gleich 10 sein, ist der Fall, also ist Horst gleich 10 und nicht gleich 11. Ja, also nochmal hier zurück. Zuerst wird die Bedingung überprüft. Entweder, wenn Heiner 2 ist, wird das ausgeführt und ansonsten das. Ja? Und statt dieser Einzelanweisungen, Horst gleich 10 oder Horst gleich 11, kann auch irgendwie eine ganze Latte von Anweisungen stehen. Ja? Wo man sagt, also wenn Heiner gleich 2 ist, wird diese ganze Latte ausgeführt, und wenn Heiner nicht gleich 2 ist, wird die andere ausgeführt. Die andere Art vom Kontrollfluss abzuweichen sind Schleifen. Und da ist jetzt hier mal eine While-Schleife als Vertreter der Schleifen hergenommen. Solange irgendetwas der Fall ist, wird eine bestimmte Anweisung oder eine bestimmte Menge von Anweisungen immer wieder durchlaufen. Ja, das ist, glaube ich, intuitiv auch klar. Also solange Heiner gleich 0 ist, ziehe von Heiner 1 ab. Ja, das machen wir so lange, bis Heiner 0 ist, und dann machen wir an der nächsten Stelle im Programm einfach weiter. Ja? Gut, es gibt noch eine dritte Art, im Prinzip abzuweichen von dem linearen Kontrollfluss, und das ist, indem Sie bestimmten Programmteilen Namen geben und dann diese bestimmten Programmteile über ihren Namen einfach aufrufen. Ja? Das heißt in verschiedenen Programmiersprachen immer anders. Prozeduren, Funktionen, Methoden, da gibt es eine ganze Menge von Namen für das, ist aber immer dasselbe. Ja? Das heißt, Sie haben ein Stück Code, der ist hier in Orange, und der Name dieses Stücks Code ist DoSelfSumSquare. Ja? Sie können es auch Alpha 23 nennen oder was auch immer, ja. Und dieses Stück Code können Sie jetzt von überall her aufrufen, ja. Also zum Beispiel, hier, wenn Sie diese Methode haben, ja, do self sum square, das ist einfach die gleiche Methode von vorher, die liegt auch irgendwo im Speicher, ja, weil es ja ein Teil des Programms ist. Und dann können Sie jetzt zum Beispiel hier diese Methode aufrufen. Das heißt, was passiert ist, wenn wir hier an diese Stelle kommen, wechselt der Kontrollfluss in die Methode, arbeitet dort die Methode ab, geht wieder an die Stelle zurück, wo er aufgerufen wurde und macht an der nächsten Stelle weiter. Ja? Das heißt, das sind im Prinzip die drei wichtigen oder einzigen Arten, wie wir vom Kontrollfluss abweichen können. Ja? Ansonsten läuft ein Programm einfach linear von oben nach unten ab. Ja? Schauen wir uns das nochmal an. Was macht dieses Stück Code? Ich meine, der Name soll's ja schon sagen. Sie übergeben dem Stück Code, und das ist eine Sache, die wir auch noch anschauen wollen, diese Variable SumNumber, und dieses Stück Code berechnet einfach SumNumber plus SumNumber zum Quadrat. Ja? Das heißt also, es ist eine mathematische Funktion, f von x gleich 2x Quadrat. Das macht das Ding. Und nichts anderes. Und wir sehen schon, wie das geht. Es wird hier eine lokale Variable a definiert. Zuerst zählen wir SumNumber, oder wir bestimmen, was zweimal SumNumber ist. Das weisen wir a zu. Und dann weisen wir a am Ende noch das Produkt aus a und sich selbst zu. Ja, das ist ja immer der Zuweisungsoperator. Und dann am Ende sagen wir, das ist unser Ergebnis und das übergeben wir an die Stelle, wo wir aufgerufen haben. Das kriegen wir alles noch ganz genau. Wichtig ist jetzt als Take-Home-Message, Programme laufen von oben nach unten ab. Wir haben das einfache Speichermodell und es gibt diese drei Arten, vom Kontrollfluss abzuweichen. Ja? Und Vorteile dieser Geschichte, jetzt können Sie sagen, ja, das ist ja irgendwo doof, ich könnte ja das Stück hier, könnte ich ja auch einfach irgendwo hier ins Graue reinkopieren, ja, und dann hätte ich es auch, ja. Stimmt, der Witz ist nur, Sie können mit dieser Art des Vorgehens dieses Stück Code immer wieder benutzen, ohne dass Sie es irgendwo neu reinkopieren müssen, ja. Und das ist auch wieder so eine typische Form von Abstraktion, ja. Wenn Sie auf Facebook eine Nachricht schreiben, ja, dann steckt dahinter natürlich auch ein Stück Code. Und dieses Stück Code nimmt den Text Ihrer Nachricht, verwurstelt den irgendwie im System, lässt den dann in der Inbox von den Leuten auftauchen, denen Sie das geschrieben haben und so weiter. Das ist also ein abgegrenztes Stück Funktionalität, ein Service, ja, und den nutzen Sie immer wieder. Und das ist praktisch wie das Zündschloss von Ihrem Auto oder andere Dinge. Sie haben eine gewisse Schnittstelle, die nutzen Sie, um diese Sachen zuzugreifen. Und wie das innen funktioniert, ist Ihnen auch egal. Ja? Das heißt, niemand von Ihnen hat sich wahrscheinlich je gefragt, wie geht das, wenn ich auf Facebook eine Nachricht schreibe, denn innen in dem Facebook-System ist ja auch schieden die, ehrlich gesagt, wie das geht. Ja? Das können wir also auch besser testen. Es ist modular. Das heißt, wenn Facebook intern seine Datenbankstruktur ändert und diese Methode macht was anderes, interessiert doch Sie nicht. Sie wollen einfach nur an Ihren Kumpel eine Nachricht schicken. Ja? Wurscht. Das heißt, Änderungen innerhalb dieser sogenannten Prozeduren, Methoden, Funktionen, wie auch immer Sie die Dinger nennen, betreffen nicht die anderen Programmstellen, wo Sie das benutzen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir immer wieder jetzt beim Programmieren auch haben. Wir nutzen Abstraktionen. Das heißt, wie der Rechner intern zwei Zahlen zusammenzählt, ist uns wurscht. Wie Facebook eine Nachricht schickt, ist uns wurscht. Ja? Wir benutzen diese Dinge über ihre Schnittstellen praktisch. Ja? Und deswegen können wir natürlich diese Art von Code auch überall im Programm wiederverwenden. Das wird nachher in der sogenannten Klassenbibliothek wichtig. Gut. Und das ist eben dieser Aufruf. Wir gehen in die Funktion berechnet hier ihr A fertig und übergibt es dann hier an dieser Stelle. Und dieser Wert, der dann berechnet wurde, wird jetzt unserem Fritz, der Variablen Fritz zugewiesen. Wenn Sie es mal selber ausrechnen, 5 plus 5 ist 10, im Quadrat ist 100. Das wird hier ausgerechnet, an der Stelle praktisch, und hier zurück übergeben und dann dem Fritz zugewiesen. Relativ simple Sache. Ja? So. Gut. Das können wir mal überspringen. Das habe ich auf den anderen Sachen auch geändert. Ja? Jetzt, bevor wir starten noch, oder bevor wir eigentlich in Java eintauchen noch, ja, gleich, ja. Ja. Also die Frage nochmal fürs Recording war, und da muss ich blätter jetzt mal nicht zurück, weil da noch ein paar Folien sind, die ich eigentlich rausgeschmissen hatte, auf dem anderen Computer. Gut, also Sie haben gesagt, ein Pro-Argument für die Benutzung von Prozeduren auf der Folie sei ja gewesen, wenn wir die Prozedur ändern, ja, oder Änderungen in der Prozedur vornehmen, um es genauer zu sagen, dann betrifft es nicht die Programmteile, die diese Prozedur verwenden. Ja? Und Sie haben gesagt, nee, Moment mal, wenn ich die Prozedur ändere, dann müssen das doch die Programmteile auch wissen. Da müssen wir jetzt, also das stimmt nicht, ich würde auf meinem Argument beharren, aber es ist, Sie haben auf eine gewisse Art auch recht, es ist, wir müssen präzisieren, was ändern heißt. Ja? Ich habe gemeint, wenn ich Änderungen im Inneren dieser Prozedur vornehme, also in der Art, wie sie programmiert ist, ja, dann muss es natürlich überhaupt niemand außen wissen. Sie haben gemeint, wenn ich das Interface der Prozedur ändere, das heißt ihren Namen oder die Liste der Parameter oder den Rückgabewert, ja, dann muss das natürlich, müssen das die Leute wissen, die es benutzen. Also Beispiel im Auto, ja, was passiert, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe? Antwort, ist mir doch egal, ich will, dass der Motor angeht. Völlig richtige Einstellung. Ja? Wenn jetzt plötzlich der Zündschlüssel durch einen eckigen ersetzt wird, ist es Ihnen nicht mehr egal, weil dann sitzen Sie da und machen, ja? Und wer auch immer sowas an Ihrem Auto machen will. Ja? Also das ist der Unterschied. Wie fährt das Auto los, ist in der Prozedur. Und wie ist der Zündschlüssel geformt, ist das Interface, über das Sie das nutzen. Ist bei Facebook genau dasselbe. Wenn sich die Oberfläche ändert und wir plötzlich statt einem Eingabefeld, einem großen, nur noch so ein kleines Ding haben, dann fragen Sie sich auch, ja, wo soll ich jetzt meine Nachricht eintippen? Ja? Also Unterschied zwischen dem, wie Dinge innen gemacht sind und wie wir sie außen zugreifen. Gut, also nochmal zurück. Wir haben ja bei Datenbanken haben wir eine relativ klare Lernstruktur gehabt. Ja? Und zwar gab es das Buch von Herrn Kemper und Sie haben es sicher bemerkt, die Zentralübung hat sich da ziemlich dran orientiert. Ja? Das heißt, es gibt diese 3 oder 4 Kapitel in dem Buch von Herrn Kemper, ist super beschrieben, kann man nachlesen, Buch gibt es als E-Text. Dann gab es noch dieses Übungsbuch von Martin Wimmer, für die Klausurvorbereitung auch nicht schlecht, zusammen mit den Übungsaufgaben von dem Piazza. Ja? In Java ist die Welt genauso schön, ja? Nur dass es nicht mehr das Buch von Herrn Kemper gibt in dem Fall, sondern was wir benutzen werden, ist das Java Tutorial. Das ist eine Online-Ressource und Java ist ja eine Technologie, die von der Firma Sun entwickelt wurde und dann von Oracle gekauft wurde. Deswegen ist es jetzt eine Website, die unter einer Oracle-Domain läuft. Und was das ist, ist halt einfach, wie der Name schon sagt, ein Tutorial zum Java-Lernen. Und das ist eine Web-Ressource, die dementsprechend umsonst ist und da werden wir uns dran halten. Ja? Jetzt ist es durchaus kontrovers. Ja? Man kann, also viele Studis haben da ihre eigene Philosophie, auch in der Informatik selbst, was jetzt ein gutes Buch ist. In der Einführung in die Informatik 1 für Informatiker zum Beispiel wurde letztes Mal dieses Buch von dem Stuart Regis und der Mary Stepp, dem Marty Stepp, benutzt. Ja? Und das ist eventuell halt auch geeignet. Das heißt, Sie können im Prinzip jedes Buch nehmen, was Sie wollen. Es ist nur so, dass es im Prinzip ja 2 grobe Denkschulen gibt beim Java-Lernen, nämlich die Klassen an den Anfang stellt, So machen wir es und so macht es auch das Java-Tutorial. Und die Denkschule, die erstmal diese prozedurale Programmierung an den Anfang stellt. Ja, so macht es, glaube ich, dieses Buch. Was auch immer Sie wollen, wir machen es nach dem Java-Tutorial. Ja? Gut, okay. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, gut, bei Datenbanken habe ich jetzt begriffen, wenn ich da selber rumprobieren will, hat der Gro gesagt, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder das XAMPP-Paket installieren und dann habe ich eine eigene Datenbank, kann dann über eine Webseite meine Datenbank ändern und löschen und einfügen und Select-Statements testen, was ich will. Ja? Das ist sozusagen die Luxus-Version. Oder ich nutze dieses Web-Interface, wo zumindest mal die Universitätsdatenbank dahinter ist und ich Select-Anfragen machen kann. Ja? Delete und Insert kann ich im Web-Interface aus verständlichen Gründen nicht machen. Ja? Jetzt in Java müssen Sie eigentlich selber was installieren, wenn Sie das Ganze ausprobieren wollen. Und ausprobieren wollen, sollten Sie eigentlich die ganze Geschichte, weil noch mehr als in Datenbanken ist der Java-Teil abhängig davon, dass man selber mal was probiert. Ja? Um das zu tun, gibt es im Forum eine Anleitung und Sie müssen im Wesentlichen genau zwei Sachen installieren. Nämlich einmal das Java Development Kit. Da ist der Link auch im Forum, das gibt es auch bei Oracle, ja, entsprechend Ihrem System, halt für Mac oder für Windows oder was auch immer Sie da haben. Das ist einfach runterladen, install, weiter, fertig. Ja. Muss man nichts weiter wissen. Zweite Sache, die Sie machen sollten, ist, sich unsere Programmierumgebung oder unser ja, Development-Tool installieren und das heißt Eclipse, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen. Auch dafür gibt es eine Anleitung. Das Ding ist, Eclipse ist auf eine gewisse Art noch leichter zu installieren, aber ein bisschen untypisch. Sie laden sich nämlich einfach das ZIP-Paket runter von dem Eclipse-Server und kopieren es einfach nur irgendwo hin, wo Sie es gerne hätten. Da ist gar nicht groß irgendwas mit installieren, das kopiert man einfach und dann kann man das Eclipse aufrufen. Ja. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, bitte nach der Zentralübung das nächste Mal zu mir kommen, dann schaue ich mir das für jeden Einzelnen an. Ja. Also zwei Dinge, Java Development Kit und Eclipse, that's it. Und die Anleitung, wie das geht, steht im Forum. Okay, gut. Jetzt, also, fangen wir mal an. Jetzt könnten wir hingehen, wie gesagt, andere Philosophie. Wir könnten uns jetzt einfach anschauen, wie man in Java Deklarationen und Statements macht und while und if und for. Das machen wir auch noch, aber zuerst schauen wir uns mal was anderes noch an. Ja? Wir haben ja gesehen, Prozeduren sind eine ganz coole Idee, um bestimmte Teile von Programmcode unter einem Namen zu gruppieren. Und dann kann man sie wiederverwenden, wie den Schlüssel im Auto. Ja? Das heißt, im Prinzip kapseln Sie ein bestimmtes Verhalten. Ja? Das heißt, Ihr Facebook, was auch immer das ist, schickt eine Nachricht und dieses Verhalten, Facebook schickt eine Nachricht oder kann eine Nachricht schicken, ist halt was, was Sie zugreifen. Genauso wie wenn Sie sich am Kiosk ein Kaugummi kaufen, da sitzt ein freundliches Männchen dahinter oder wer auch immer, ja, und Sie gehen hin und dann geben Sie dem einen Euro und der gibt Ihnen den Airwaves und dann gehen Sie wieder weg. Regelhafte Interaktion, Service, der Typ sitzt den ganzen Tag da, Sie können mittags hingehen, nachmittags, was auch immer Sie wollen. Das heißt, dieser Kiosk hat als Ganzes ein Verhalten, auf das Sie zugreifen können. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes wie das mit Facebook und dem Autoschlüssel. Ja. Sie haben ein bestimmtes Interface, das heißt, Sie gehen nicht hin und sagen, los Kaugummi, sondern Sie sagen, guten Tag, wäre es bitte möglich, dass ich einen Zitronen-Airwaves kaufen könnte bei Ihnen? Das sagt er selbstverständlich und das macht einen Euro, Sie wissen ja, okay, gut. Das heißt, es gibt ein Interface. So, das heißt, wir kapseln mit diesen Prozeduren ein Verhalten. Die einzige Idee, die uns noch zu Objekten, Klassen und objektorientierter Programmierung fehlt, ist, dass wir außer Verhalten auch noch Daten zusammen mit diesem Verhalten kapseln können. Das heißt, die ganze Grundidee von Java und allen anderen objektorientierten Sprachen ist, dass wir Daten und Prozeduren in Objekten zusammenpacken. Ja? Und damit haben wir nicht nur das Verhalten von Objekten, also das Verhalten des Autos bezüglich Zündschlüssel oder das Verhalten von Facebook bezüglich Message oder das Verhalten des Kiosks bezüglich des Airwaves-Ankaufs, ja? Sondern wir haben auch den Zustand der jeweiligen Objekte. Das heißt, Auto könnte kaputt sein, Kiosk könnte geschlossen sein oder Facebook, da könnte die Webseite down sein. Ja? Und das sind also Sachen, die Sie eigentlich immer haben bei Abstraktionen. Dinge haben ein Verhalten und einen Zustand. Und das kapseln Sie in sogenannten Objekten. Wir werden noch ziemlich genau sehen, was das ist. Ja? Hier steht meist realweltlich. Ja? Ist klar. Also ich meine, ein Auto und ein Kiosk ist was aus der physikalischen Welt. Das ist eigentlich nicht immer so. Also Sie können zum Beispiel auch ein Objekt Bruttosozialprodukt haben oder ein Objekt Facebook Message Service oder irgendwas oder ein Objekt Überweisung. Ja, also das kommt drauf an, wie wir Dinge modellieren. Und modellieren, bingo, da klickt doch was, Entity Relationship Diagramme, da hatten wir ja auch Entities. Ja, und diese Entities waren im Prinzip nichts anderes wie Objekte beziehungsweise Mengen davon werden wir Klassen nennen. Ja? Also die Klasse Professor finden wir auch im Prinzip in Java wieder und da gibt es eine ganze Menge von Objekten, nämlich die einzelnen Professoren, die halt Objekte dieser Klasse Professor sind. Und die Attribute, das werden wir auch noch sehen, die wir im ER-Diagramm gehabt haben, sind nichts anderes als diese Zustandsdaten. Die nennen wir auch hier im Deutsch Attribute, Englisch Fields, Attributes oder Properties, auch da gibt es wieder viele Namen für. Und diese Prozeduren, die nennen wir im Deutschen in Java Methoden oder Englisch Methods. Ja? Das heißt, die heißen nicht mehr Funktionen oder Prozeduren, die heißen einfach Methoden, Sprachgebrauch, ja? Fertig. Und was wir eben unterscheiden wollen ist, eine Klasse ist sowas wie ein Bauplan für ein Objekt. Sie sagen also im ER-Diagramm, Professor hat folgende Attribute, fertig, Modellierung beendet. Und die verschiedenen Professorenobjekte sind Instanzen dieser Klasse. Ja? Und das ist eine Sache, die Sie auch kennen. Sie können als Architekt einen Plan von einem Haus machen. Und Sie können 10 Häuser von diesem Plan bauen. Ja? Das heißt, der Bauplan ist dann die Klasse und die gebauten Häuser sind die Instanzen davon. Ja? Nebenbemerkung, diese Methoden, die sollten bevorzugt auf den eigenen Attributen arbeiten. Das heißt, im Prinzip erreichen wir damit eine Kapselung, eine Lokalität. Ja? Das heißt also, zum Autobeispiel, wir haben gesehen, Auto ist vielleicht eine Klasse und Ihr Auto ist eine Instanz davon und das bietet das Verhalten losfahren oder Motor starten, ja, die Methode Motor starten. Und es ist natürlich hilfreich, wenn Ihr Auto dazu irgendwelche elektrischen und mechanischen Vorgänge auf Ihrem Auto ausführt und nicht das Auto, zwei Autos nebendran startet. Ja. Das ist was nützlich ist, eine gewisse Lokalität. Jo, es gibt eine ganze Menge von Vorteilen, wir werden sie immer wieder besprechen und da gibt es auch bizarre Beziehungen zwischen diesen, auf die wir nicht im Einzelnen eingehen. Das heißt, diese Kapselung hat verschiedene Vorteile, also wieder Lokalitätsvorteile, haben wir schon besprochen, Modularitätsvorteile, sie ist intuitiv, ja, also eine gute objektorientierte Modellierung ist wie ein gutes ER-Diagramm, etwas, das der Intuition entspricht. Wir können leichter Fehler suchen, weil wir einfach wissen, das ist ein lokales Ding, da muss irgendwo der Fehler sein. Und was ein ganz großer Vorteil ist, ist, es gibt riesige, vorgefertigte Bibliotheken von solchen Klassen. Und das ist, wenn Sie in die reale Welt rausgehen, haben Sie ja genau dasselbe. Sie haben Kioske, Autos, Facebook, Vorlesungssäle, Sie haben den Gro, Sie haben gemachtes Nest. Und Sie können alles benutzen. Ja? Es gibt Wurstbrote, müssen Sie nur reinbeißen. Alles prima. Das heißt, wir machen uns die Welt leicht, weil wir sie nicht jedes Mal neu erfinden müssen. Es gibt also auch in Java jede Menge Klassen, um über Netzwerke auf andere Computer zuzugreifen oder um ein Fenster aufzumachen oder um irgendwas auf den Bildschirm zu malen oder einen Sound erklingen zu lassen, was auch immer. Ganz viele vorgefertigte Klassen, sehr nett. Ja? So, bam, in your face, das ist eine Klasse. Ja? So. Und wir ahnen schon, was macht diese Klasse? Sie modelliert ein Fahrrad. Besser gesagt, sie modelliert Fahrräder. Das heißt, sie ist ein Bauplan für Fahrräder. Das heißt, wir sehen, offensichtlich gibt es eine Menge von Attributen. Ja? Also zum Beispiel, wie schnell ist das Ding unterwegs, welchen Gang hat es im Moment eingelegt und so weiter. Ja? Und diese Zuweisungen ist gleich 0, ist gleich 0, ist gleich 1, sind nicht schon Zuweisungen an ein bestimmtes Fahrrad, sondern einfach nur Default-Werte. Das heißt, wenn Sie nachher ein Fahrrad von diesem Bauplan konstruieren, Sie können beliebig viele davon machen, dann haben die, wenn sie neu geboren sind, einfach diese 001-Werte. Ja? Man könnte im Prinzip, diese Sachen hier auch einfach weglassen, ja, und den Strichpunkt gleich hier an diese Stelle machen. Und dann sehen wir, neben diesen drei Attributen gibt es jetzt vier Methoden, nämlich zum Beispiel wechsel den Gang. Ja? Und wechsel den Gang, change gear, es ist einfach so eine Prozedur, wie wir sie vorhin gesehen haben. Ein Stück Code, in dem Fall besteht es nur aus einer Anweisung, nämlich gear ergibt sich aus new value, ein Stück Code, der einen Namen hat. Und dieser Name ist einfach change gear. Das ist genauso mit all den Vorteilen, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, irgendjemand kann später auf einem bestimmten Fahrrad diese Methode aufrufen und dann wechselt dieses Fahrrad seinen Gang. Fertig. Ja? Und das ist im Prinzip der ganze Vorteil dieser Geschichte. Dieses Fahrrad wechselt seinen Gang und nicht irgendeins. Ja? Und Sie müssen auch nicht wissen, wie das Gangwechseln mit den Rädern und den Zahnrädern, diesem ganzen Kram funktioniert. Interessiert Sie nicht. Sie sitzen drauf und machen Klick. Und dann soll das Ding gefälligst den Gang wechseln. Und wenn es es nicht macht, müssen Sie halt zum Fahrradhändler. Ja? Das heißt, wie die Dinge hier drin programmiert sind, interessiert Sie dann nicht, wenn Sie nur diese Klasse benutzen. Ja? Und andere Dinge, beschleunige oder bremse, was auch immer. Ja? Und das ist jetzt unsere Klassendefinition. Wir werden die einzelnen Dinge, also warum um Gottes Willen stehen jetzt hier runde Klammern und hier diese Mengenklammern, muss ich hinter jedem einen Strichpunkt schreiben, was heißt eigentlich void, gibt's außer int noch andere Möglichkeiten, muss das hier oben immer so heißen, ach Gott, warum, da ist ja noch eine geschweifte Klammer, was soll die denn? Das sind alles so Sachen, die wir noch kriegen. Ja? Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, intuitiv einigermaßen verständlich. Class deutet an, hier geht es um eine Klasse, also um einen Bauplan, und der ist für Fahrräder, deswegen heißt das Ding Bicycle, und es gibt eine gewisse Struktur von Attributen und Methoden. Ja? Wenn wir jetzt das Ganze benutzen wollen, sieht das so aus. Ja? Also hier unten ist einfach genau nochmal die Klasse Bicycle drauf, nur etwas kleiner. Und hier in dieser anderen grauen Box haben wir jetzt ein anderes Stück Code. Und dieses andere Stück Code ist nichts anderes als eine zweite Klasse, die heißt Bicycle Demo, weil sie dazu dienen soll, zu demonstrieren, was man mit Fahrrädern machen kann. Und wir sehen schon, die hat keine Attribute, diese Klasse. Die hat nur eine Methode und diese Methode heißt Main. Ja? Das ist so, nehmen wir jetzt einfach mal hin, erkläre ich irgendwann nochmal. Wichtig ist nur, dass wir in dieser Methode jetzt mehr als eine Anweisung haben, nämlich eine ganze Menge. 1, 2, 3, ja, 5 plus 6 sind 11 Anweisungen. Ja? Diese Leerzeilen sind einfach nur zur Strukturierung und diese Dinger in Rot sind Kommentare. Die werden nachher einfach vom Computer ignoriert. Die dienen Ihnen nur dazu, Ich mal wieder. Servus. Die dienen einfach nur Ihnen dazu, beim Programmieren den Überblick zu behalten. Ja? Und was machen wir jetzt? Erste zwei Anweisungen, die erzeugen einfach von dem Bauplan zwei neue Fahrräder. Und zwar, das eine Fahrrad heißt Bike 1 und das andere heißt Bike 2. Die können wir auch wieder Horst oder Heiner nennen, ist völlig wurscht. Und das kann man ganz intuitiv lesen. Also Bike 1 ist ein Fahrrad vom Typ Bicycle, ja, also ist ein Fahrrad. Und das ergibt sich daraus, dass wir sagen, mach ein neues Fahrrad und gib ihm diesen Namen Bike 1. Ja. Das ist so ähnlich wie vorher Horst und Heiner. Und dann können wir jetzt, wenn wir diese neuen Fahrräder konstruiert haben, also es sind jetzt zwei funkelnagelneue Fahrräder mit dem ersten Gang eingelegt und Geschwindigkeit 0. Die stehen da rum. Hier Bike 1 und hier Bike 2. Und jetzt können wir damit was machen. Das heißt, wir können zum Beispiel Bike 1 um 10 beschleunigen oder in Bike 1 den zweiten Gang einlegen oder in Bike 2 den zweiten Gang einlegen oder in Bike 2 den dritten Gang einlegen. Ja? Und das passiert natürlich alles nacheinander. Ja? Also zuerst wechsle ich die Kadenz von Bike 1, dann beschleunige ich es und dann wechsle ich den Gang vom ersten in den zweiten. Und dann wechsle ich die Kadenz im Bike 2 auf 50, dann beschleunige ich es auf 10, dann wechsle ich den Gang in 2 und so weiter. Ja, also immer nacheinander. Und was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, wir haben Klassen und wir können diese Klassen benutzen, um daraus Objekte zu erzeugen. Und diese Objekte Bike 1 und Bike 2 haben alle diese Attribute und immer das gleiche Verhalten. Ja? Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ist denn die Entsprechung nochmal von Datenbanken und Java. Ja? Also in grün, zumindest in der grünen Hälfte, ist jetzt die Tabelle Professoren nochmal, die wir kennen, und ihre relationale Modellierung unten. Ja, Sie erinnern sich an relationale Modellierung. Ja, das kennen wir schon. Und wenn wir das Gleiche versuchen in Java zu übersetzen, ja, dann hätten wir die Entsprechung, das heißt zum Beispiel so Dinge wie Name, Rang und Raum. Das sind jetzt plötzlich Attribute. Ja, es waren ja hier auch Attribute, mein Gott. Ja, hießen sogar Attribute. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine Entsprechung. Jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen, ist jetzt, was zum Beispiel ist jetzt diese Key-Geschichte? Ja, die hat ja einfach nur dazu gedient, die jeweilige Zeile eindeutig zu identifizieren, das heißt den jeweiligen Professor, das jeweilige Professor-Objekt. Ja? Und wenn wir jetzt unsere Klasse Professor mit diesen Attributen benutzen, ja, dann treten die Variablennamen der verschiedenen Professoren, die wir dann erzeugen, an die Stelle dieser Keys. Ja? Weil, nochmal hier oben schauen, hier ist wieder so eine zweite Klasse, die erzeugt jetzt eine ganze Menge von Professoren. Ja? Den, Gustl, Mary, wie auch immer die heißen, die Typen. Ja? Und wir sehen schon, wir können im Prinzip, hätten wir auch hier einfach diese Zahlen nehmen können, die sind halt nur ein bisschen unanschaulich. Ja, deswegen hier, der erste Prof heißt halt Prof 2125 und der zweite heißt halt Russell the Old Lad. Ja, mein Gott, er könnte auch irgendwie heißen, diese Variable. Ja. Und wichtig ist jetzt, er ist vom Typ Professor und ihm wird gleich ein tatsächlicher neuer Professor zugewiesen mit den jeweiligen Werten, die an den Stellen stehen. Ja. Und nochmal, wir brauchen keine Datenbank für Java, ich will Ihnen nur die Analogie zeigen. Ja? Das heißt also, in gewisser Weise entsprechen den Schlüsseln die Variablennamen. Ja? Und die haben natürlich auch hier diese Typen. Ja? Das heißt also, dass das ein Schlüssel ist, entspricht dem Variablennamen. Ja? Und diese Attribute entsprechen in gewisser Weise den Attributen in der Klasse. Jetzt ist natürlich die Geschichte, was ist jetzt hier zum Beispiel mit diesem Ding hier, ja, oder mit diesem Ding? Das sind offensichtlich zwei spezielle Methoden. Ja? Also Teach zum Beispiel, ein Professor hat das Verhalten, er kann lehren. Er kann sich auch an der rechten Kopfseite kratzen, ja, oder mit den Armen wedeln. Das sind alles Verhaltensweisen, die Professoren machen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es sowas in Datenbanken? Ja, die Antwort ist nö. Das heißt, in Datenbanken gibt es nur den Zustand und da können wir dann Abfragen machen, gut. Aber diese einzelnen Dinger hier, diese Zeilen, diese einzelnen Objekte, ja, die haben kein Verhalten. Und dieses Verhalten fügen wir jetzt sozusagen mit Java hinzu. Das heißt, wir können auch wirklich sagen, was macht denn ein Professor? Nicht nur, welchen Zustand hat er, also welchen Rang, welchen Raum und so weiter, sondern was macht er? Und das hier, das Ding ist, werden wir sehen, ist ein sogenannter Konstruktor. Das ist einfach eine spezielle Methode, die sagt, wie wir einen Professor bauen, ja, wenn wir denn einen bauen wollen. Gut, das ist schon die gesamte Idee. Das heißt, im Grunde genommen, das ist alles, was wir in Java haben werden. Mehr haben wir nicht. Ja? Wir werden uns jetzt den ganzen Rest der Zentralübung damit beschäftigen, wie schreibe ich denn jetzt selber Klassen, wie schreibe ich selber Methoden und wie benutze ich sie. Bam, that's all. Ja? Das ist schon die ganze Geschichte. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt wäre die Welt ja einfach, wenn es da nicht noch ein paar, sagen wir mal, nette Dinge gäbe. Ja? So, eines dieser netten Dinge ist sogenannte Vererbung. Ja? Was ist das denn jetzt? Sie sehen es schon. Im Prinzip ist es nichts anderes als die Idee, dass bestimmte Objekte einfach speziellere Versionen von allgemeineren sind. Oder anders gesagt, bestimmte Klassen sind speziellere Versionen von allgemeineren. Wir haben hier zum Beispiel die Klasse Bicycle, die hat drei Methoden und drei Attribute. Ja, so kennen wir sie, haben wir vorhin schon gesehen. Und jetzt sagen Sie, na ja gut, ich will aber jetzt zum Beispiel ein Mountainbike modellieren. Ja? Dann können Sie einfach hingehen und können Ihre Klasse Bicycle modifizieren und können jetzt ein neues Attribut Sitzhöhe hinzufügen. Ja? Das ist aber vielleicht schlecht, denn bei irgendwelchen anderen Fahrrädern können Sie vielleicht die Sitzhöhe gar nicht verstellen. Ja? Und andere Leute kommen und sagen, ja, ich will aber ein Rennrad. Und da kommt einer, ja, ich will aber ein Tandem. Und ein Dritter sagt, ja, ich will diese komischen Junggesellenabschieds, wo die Betrunkenen alle im Kreis sitzen. Ja? Wie auch immer die heißen, keine Ahnung. Ja? Und es gibt ja immer viele Möglichkeiten, dass man was will. Und jetzt gehen alle hin und ändern ihre Klasse. Servus. Und das ist natürlich nicht im Sinne, sondern im Sinne des Erfinders ist, sie haben den kleinsten gemeinsamen Nenner von einem Fahrrad in ihrer Klasse Fahrrad und alle spezielleren Variationen sind sogenannte abgeleitete oder davon erbende Klassen. Ja? Und im Falle des Rennrades sagen wir, wir wollen zwei neue Attribute und ein neues Verhalten. Ja? Und das machen wir einfach durch das Schlüsselwort Extends. Das heißt, wir hatten Class, das gab es bei Bicycle auch, ja? Wir erinnern uns hier, Class Bicycle und dann stand hier nichts mehr. Ja? Und jetzt sagen wir, Class Roadbike ist eine abgeleitete Klasse von Bicycle, erweitern die Klasse Bicycle. Das heißt, mit diesem Vererben fügen Sie einfach neue Attribute und neues Verhalten hinzu. Sie können auch altes Verhalten überschreiben. Das werden wir noch sehen, auf welche Arten das möglich ist. Ja? Ich denke mal, das ist auch relativ einleuchtend. Und so eine Klassenbibliothek ist ein ganz großer Baum von oder eine ganz große Hierarchie von solchen Klassen. Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, ja, was war denn am Anfang? Gibt es da so eine Urklasse? Ja? Und die Urklasse gibt es tatsächlich, die heißt verwirrenderweise Object. Ja? Wir haben ja gesehen, Objekte sind Instanzen von Klassen. Ja? Das Urding müsste halt auch irgendwie heißen. Man hätte es auch Gott oder Adam nennen können. Es heißt halt Object. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. da werden wir vielleicht nochmal sehen, sind so ein paar Urverhaltensweisen drin, die alle Klassen und alle ihre Objekte erfüllen müssen. Ja? Das ist also Vererbung, werden wir gleich noch ein Beispiel sehen. Dann gibt es noch was anderes, nämlich Interfaces. Ja? Und die sind im Prinzip auch konzeptionell sehr leicht zu verstehen, denke ich mal. Die Idee ist, und das steht schon im ersten Satz, wir programmieren gar nicht, wie eine bestimmte Klasse ihr Verhalten denn ausführen soll, sondern wir sagen nur, welche Methoden, das heißt, welches Verhalten eine Klasse, die dieses Interface erfüllt, haben soll. Okay? Das heißt, so ein Interface ist praktisch ein Vertrag. Ja? Sie sagen also, alles, was meinem Interface iBicycle entsprechen soll, soll mindestens mal diese vier Methoden haben, aber ich sage nicht, wie sie gemacht sind. Ich sage nur, ich will sie haben. Ja? Und das können Sie bei den Autos auch haben. Sie können sagen, was ist denn ein Auto? Ein Auto ist was, was vier Räder hat und fahren kann. Ja? Das heißt, Sie wollen mindestens mal die Methode fahre los von jedem Auto haben, egal. Jetzt können Sie sagen, ja, aber dann mache ich doch eine Oberklasse, abstraktes Auto und lasse jeden BMW und jeden VW davon erben mit diesem Vererbungsmechanismus. Können Sie auch machen, ja, ist manchmal aber nicht sinnvoll, weil ein BMW fährt ja ganz anders als ein Audi, ja. Und das heißt, so eine allgemeine Fahr-los-Methode, da kann nicht viel drinstehen. Deswegen können Sie es eigentlich auch sparen und sagen, ich sage nur, ein Auto soll losfahren können, ich weiß aber nicht wie. Und das ist praktisch die Idee. Und jetzt können Klassen sagen, okay, liebes Interface, ich erfülle deinen Vertrag. Und das geht mit dem Schlüsselwort Implements. Ja? Das heißt also, unsere Klasse Bicycle, die wir schon haben, implementiert dieses Interface, genügt also dem Vertrag. Ja? Und das Schöne ist, in Java kann ich mich auf beliebig viele Verträge einlassen. Das heißt, als Klasse kann ich beliebig viele Interfaces implementieren. Ich kann aber leider nur von genau einer Klasse erben. Und das ist ein zweiter Grund, warum es Interfaces gibt, weil wir in Java keine Vererbung von mehreren Klassen haben. Das gibt es zum Beispiel in C++. Und das führt zu einigen Problemen. Deswegen hat man sich in Java entschieden, hat gesagt, Vererbung soll es nur in Form von einem ganz normalen Baum geben. Also ich erbe höchstens von einer Klasse. Interfaces, Verträge kann ich aber mit beliebig vielen Interfaces sozusagen erfüllen. Ja? Gut. Ein weiteres Beispiel für, wo jetzt Interfaces und Vererbung zusammenkommen. Ja? Also. Ein Wal ist ein Säugetier. Das heißt, die Klasse Whale extends Mammal. Und das, ein Wal hat halt zum Beispiel, außer dieser Methode ist irgendwas, was jedes Säugetier hat, auch noch die Methoden Dive und Scare Sharks. Ja? Je nachdem, wie groß der Wal ist. Ja, so ein kleiner Schweinswal hat mit einem weißen Hai halt vielleicht eher Stress. So ein Orca, da hat halt eher der weiße Hai Stress. Ja? Gut, wie auch immer das ist. Genauso Vehicle und Submarine. Jedes Unterseeboot, jedes U-Boot ist ein Fahrzeug. Und jedes Fahrzeug soll beschleunigen können. Das kann ein Unterseeboot auch. Ja? Ein Unterseeboot kann aber auch tauchen. So, und jetzt sagen wir, okay, Wale können tauchen und Unterseeboote können tauchen. Was sie einfach nur tun, ist, statt jetzt von irgendeiner abstrakten Klasse Tauchendes ja, zu erben, was sie ja eh nicht könnten, weil sie ja bereits von Vehicle und Mammal jeweils erben, ja, machen wir einfach so einen Vertrag und sagen, alles, was tauchen kann, soll das Interface ICANDIVE implementieren. Ja? Und in dem I can dive wird einfach nur gesagt, alles was tauchen kann, hat auch eine Methode dive. Bumm, das ist es. Ja? Jetzt kann noch mehrere von den grünen Dingern haben und Wale und Unterseeboote alle dieses Ding implementieren lassen. Ja? Das heißt, wir haben also zwei Mechanismen, die uns sozusagen Beziehungen zwischen Klassen und oder zwischen Interfaces eben klar machen, nämlich dieses Vererben mit Extends und das Vertragserfüllen mit Implements. Okay? Gut. So. Das war's erstmal hier. So, jetzt haben wir aber noch 25 Minuten. Also, was machen wir? Wir programmieren jetzt mal gemeinsam was. Okay? Gut, sehr schön. Der Onkel programmiert. So. Was ist das? Das ist Eclipse. Okay? Wir sehen hier, Verzeihung, ich bin irgendwie heute ein bisschen schlecht bei Stimme, ist ja auch egal. Wir haben hier das Window von Eclipse. Okay? Und wir sehen schon, dieses Programm hat eine ganze Menge von Bedienelementen hier oben, ja, und es hat im Wesentlichen drei große Felder. Dieses, dieses und dieses, zumindest wenn Sie sich so einrichten und das geht mit zwei, drei Klicks, ja, können Sie einfach die anderen, die hier unten beim Installieren auftauchen, die kann man hier einfach zumachen, ja. So. Also. Es gibt offensichtlich, und das sehen Sie hier schon, die Möglichkeit, Pakete zu machen. Und Pakete, das ist genau das, was wir darunter verstehen. Das sind einfach Päckchen mit Klassen drin. Ja? Und da gibt es zum Beispiel hier eine ganz schöne Klasse, die heißt Klausur Juli 2014. Was ist da drin? Ja, da hat der Gro was ausprobiert für die Klausur. Ha, schön. Ja? Oder es gibt irgendwie Control Flow Demo. Da hat der Gro letztes Jahr irgendwas vorprogrammiert, wo es um Kontrollfluss ging und so weiter und so fort. Ja? Und was wir jetzt einfach machen ist, wir machen uns ein neues Package, ja, mit New Package und nennen dieses Package Übung Java 1. Ja? Und Source Folder Name is empty. Creates folders corresponding to packages. Naja, Punkt. Nein, doesn't exist. Browse. Naja, gut. Warum brauchen wir hier einen Source Folder? Ich weiß es nicht. Source Folder Name is empty. Naja, gut, das sind halt so Geschichten. Was soll das? Dann nehmen wir halt eben hier diesen Burschi. Na, kann ich auch nicht nehmen. Ja, exzellent. Sehr schön. Na gut, also nochmal Package. Source Folder Name ist empty. Gut, dann sage ich mal LMA. Dann nehme ich eben hier Übung 3 oder Übung 1. Mein Gott, ja. Warum das jetzt nicht geklappt hat, ich habe keine Ahnung. Wenn Sie sich jetzt fragen, ja Gro, aber du musst doch Ahnung haben, du stehst doch da vorne, wie sollen wir denn Ahnung haben? Well, das sind halt Sachen, die passieren halt einfach manchmal. Ja. So ist das im Leben, damit muss man zurechtkommen. Also jetzt wählen wir uns halt einfach ein Package aus, nehmen wir mal an, bei Ihnen klappt es. Wenn es bei Ihnen nicht klappt, ich schaue es mir nachher auch bei mir nochmal an, dann werden wir nach der nächsten Übung einfach alle hier unten fröhlich zusammensitzen und darüber überlegen, warum es nicht geklappt hat. Also ich mache jetzt mal eine neue Klasse, ja, und diese Klasse, nehmen wir mal an, wir wollten uns über Insekten unterhalten. Ja? Also sage ich, ich nehme eine Klasse Flying Insect, ja, und das hier soll alles mal so sein, wie ich das will, wie das hier defaultmäßig ist und sage Finish. So, was jetzt passiert ist, wir haben hier in unserem Package Übung 1, ja, ich weiß, was passiert ist. Jetzt weiß ich es, jetzt ist mir klar. Ja. Gut, also was ist passiert? Klar, ich war ja völlig bescheuert. Was da rechts steht, sind keine Packages, sondern Projekte. Ja. Es gibt nämlich zwei Sachen. Es gibt ein Projekt und in jedem Projekt gibt es eine Menge von Packages und in jedem Package sind Klassen drin. So ist das nämlich. Ja, gut. Das ist so der spezielle Effekt. Also machen wir das Ganze nochmal neu, machen das hier zu und finden unser Ding jungfräulich vor, genauso wie eben. Also Vorführeffekt New Project. Jetzt nennen wir dieses Project, das soll jetzt ein ganz normales Java Project sein, ja. Und dieses Project soll Java Übung 1 heißen. Finish. Halleluja, da ist es. Ja? Und jetzt können wir hingehen und sagen, wir brauchen auch gar nicht mal ein neues Package, denn wenn Sie hier hingehen, stellen Sie fest, dass jedes neue Project hier automatisch schon ein sogenanntes Default Package hat. Also prima, mit Packages müssen wir uns jetzt noch gar nicht rumschlagen. Also machen wir eine neue Klasse und machen den gleichen Kram wie vorher. Flying Insect. So, sehr schön. Und das wollen wir nicht. Vielen Dank. So, Finish. Nice. So, also Package ist, wir haben offensichtlich schon hier im Default Package, was genauso heißt wie das Projekt, haben wir jetzt also unsere Klasse Flying Insect. Wie Sie sehen, stehen da noch ein paar lustige Dinge davor, wie zum Beispiel dieses Public. Werden wir noch sehen, was das ist. Löschen wir es einfach mal und löschen wir auch das. Wobei, na, lassen wir es einfach mal. Nein, da beschwert er sich. Gut. Ü.1. Nur, ich wollte Ihnen nur keinen unnötigen Kram präsentieren, aber im Prinzip ist das okay. Also, Public haben wir noch nicht gesehen. Also, wir machen uns jetzt eine Klasse von fliegenden Objekten. Und jetzt brauchen wir also offensichtlich eine Methode, ja? Denn fliegende Objekte sollen ja irgendwas können, ja? Und dann wollen wir auch gleich noch ein Attribut haben. Nehmen wir mal an, fliegende Objekte haben eine Flügelspannweite, ja? Oder was können wir denn noch nehmen? Ein Gewicht, ja? Weight. So, schön. Also ein Attribut Weight. Und nehmen wir mal an, Sie haben auch noch eine Methode, Sie sollen fliegen können, okay? Also void, das zeigt an, dass diese Methode nichts zurückgibt, kriegen wir noch. Und wir sagen einfach, ja, fly slow, okay, zum Beispiel. Und gut, jetzt können wir irgendwas in dieser Methode machen. Wenn die aufgerufen wird, nehmen wir mal an, wir geben einfach was aus. Ja? Und das macht man hier mit diesem Aufruf, dessen Natur wir auch noch verstehen werden, was aber schon relativ eindeutig ist, ja. Also, keine Ahnung, das Objekt fliegt. Ja? So, schön. Fertig. Und jetzt können wir das Ganze speichern und dann haben wir eine Klasse geschrieben. Sehr hübsch. Okay? Prima. Nice. So, jetzt wollen wir eine neue Klasse schreiben. Nämlich, wir wollen eine Klasse schreiben, keine Ahnung, es soll, Sie wissen, wir haben über Vererbung geredet, also wir wollen eine Biene haben. Ja, denn eine Biene ist fraglos ein Fluginsekt. Also bingo, file, new, class und ja, meinetwegen little bee. Ja, yep, finish. So, gut. Und was machen Bienen? Naja, gut. Also sie haben jetzt offensichtlich, erstmal wollen wir haben, dass diese Biene auch ein Flying Insect ist, ja. Das können wir auf jeden Fall erreichen, indem wir hier, wie vorhin, extends flying insect eingeben. Very nice. So. Jetzt, Bienen sammeln Pollen ein. Also ist ein Zustand einer Biene dadurch gekennzeichnet, wie viel Pollen sie eingesammelt hat. Also, und jetzt nehmen wir mal einen anderen Typ, nämlich nicht int, sondern double. Das ist einfach ein Typ für Fließkommazahlen, weil wir ja auch nicht nur Gramm genau, sondern auch noch 0,4 Gramm haben wollen. Nehmen wir mal an. Ja? Und dieses Attribut nennen wir collected pollen. Und wir sagen, wenn eine Biene geboren wird, soll sie 0 Pollen gesammelt haben oder 0,0 können wir auch machen. Ja? So, dann können wir noch sagen, naja gut, was machen Bienen noch? Ja, sie sammeln Pollen ein, ja? Also collect Pollen. Und ja, auch da machen wir wieder so ein Pseudo-Verhalten und geben irgendwas aus, wenn das Ding aufgerufen wird. Und das soll mal sein, irgendwie, ich habe so schön Pollen eingesammelt, Grins. So, ja, gut. Das sagt also die Biene, wenn sie eingesammelt, sehr elegant, eingesammelt. So, schön. Genau, und Nehmen wir mal an, wir alle haben ja früher mal die entsprechenden einschlägigen Sendungen geguckt. Also wissen wir, dass Bienen auch schlafen können oder schnarchen. Ja? Sie ahnen schon, auf was es später rausläuft. Nämlich auf den Willi und die Maya. Ja, gut. Also auch hier wieder eine schöne Ausgabe. Very nice. So prima. Jetzt haben wir also eine schöne Methode gemacht. Und jetzt sehen wir schon eine Geschichte beim Programmieren, die immer wieder auftaucht. Erstens, ja, der Effekt von vorhin, Sie stehen wie der Ochse vorm Berg, es klappt irgendwas nicht. Ja. Was tun Sie? Gro-Version, Sie labern irgendwas Elegantes und dann haben Sie aufgrund irgendwelcher Magie schon irgendwelche Projekte und braten es da rein. Ja. Ist in Ihrem Fall natürlich nicht der Fall, sehe ich ein. Ja. Da hilft nur rumprobieren oder den Gro fragen. Im Prinzip sollte das alles aber wirklich nicht so davon abweichen. Also Sie können Projekt erzeugen und Sie nehmen immer das Default Package. Ja, das heißt, das Einzige, was Sie sich gemerkt haben sollten, ist, wie mache ich ein Projekt? Das geht oben mit File New Project. Und dann können wir mit File New Class so eine Klasse bauen. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind jetzt hier und jetzt plötzlich tauchen da diese üblen, komischen, roten X am Rand auf. Ja? So. Die ein bisschen Erfahrung haben mit Programmieren, sehen schon, was ist falsch. Das X, genau. Also wir haben uns einfach verschrieben, weil System gibt es nicht. Ja? Das allerdings gibt es und Sie sehen, oh Wunder, das X verschwindet und ich kann es abspeichern. Ja? Sehr schöne Sache, prima, gut. Jetzt haben wir also praktisch schon eine Klassenhierarchie. Wir haben also unsere fliegenden Insekten und wir haben die Bienen. Schön, okay. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben auch noch, was haben wir denn noch? Ja, okay, lassen wir es mal dabei. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen auch noch, wir wollen auch noch Interfaces reinbringen in die Geschichte. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen später noch Hornissen und andere Viecher modellieren. Und was wissen wir? Alle diese Viecher können stechen. Also, dann machen wir mal ein Interface, was einfach diesen Vertrag, ich kann stechen, entsprechend modelliert. Also, File, New, Interface. Ja? Und dieses Interface nenne ich einfach I can sting, genauso wie vorhin I can dive. Ja. Und da sagen wir einfach, das soll dadurch gekennzeichnet sein, dass jeder, der diesen Vertrag erfüllt, auch stechen soll. Ja. Prima, alles klar. Gut. Jetzt können wir hingehen und können sagen, naja gut, unsere Biene soll offensichtlich was sein, was stechen kann, also implements I can sting. Ja, gut. Little B, was ist hier los? Und wenn wir nicht wissen? Genau. The inherited abstract method. Okay. Jetzt sehen wir schon, also hier taucht jetzt, wenn ich hier implements I can sting habe, taucht das hier als Fehler auf. Warum? Und wenn wir hier drauf gehen, ich fahre einfach nur mit dem Cursor drauf, kommt schon eine Analyse des Fehlers. Und da steht, the type little b must implement the inherited abstract method I can sting.sting. Was jetzt inherited und abstract ist, interessiert uns in diesem Fall eher wenig. Flying insect, genau, little b. Also sagen wir, okay, gut, offensichtlich, wir müssen diese Methode implementieren, na, dann tun wir es doch, ja. Also, sting. Wir müssen also sagen, wie wir stechen. Hier oben sagen wir nur, ich als Biene bin ein Fluginsekt und ich gehe den Vertrag ein, dass ich stechen kann, ja. Jetzt ist aber in diesem Interface überhaupt nicht gesagt, wie stechen geht, ja. Also müssen wir es jetzt hier auch wirklich implementieren. Und das tun wir hier wieder mit dieser einfachen Ausgabe System out print line. Gut. So. Wunderbar. Jo, gut, was gibt es hier? Multiple markers at that line. Was haben wir hier Schönes? Ach ja, gut. Hier müssen wir tatsächlich public davor schreiben. Okay. Naja, gut, passt. Dann haben wir das auch. Gut, public. Werden wir noch sehen, was das soll. Fertig, Fehler behoben. Also public gibt einfach an, dass jeder, der Bienen benutzen möchte, und wir benutzen Bienen in unserem Programm, dass der auch die Methode Steche tatsächlich benutzen kann. Ja, das hat ein bisschen tieferen Grund jetzt, dass das hier ein Fehler war, interessiert uns aber nicht. Wir können es heilen, indem wir public davor schreiben. So. Gut, das ist jetzt schon mal eine Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt unsere Interfaces auch praktisch hier an den Start gebracht, ja, und können jetzt im Prinzip die ganze Geschichte auch anfangen zu benutzen. Ja. Jetzt, wie benutze ich das? Offensichtlich, ich muss ja mir jetzt ein paar Bienen bauen und muss deren Verhalten loslaufen lassen. Das mache ich, indem ich mir eine neue Klasse wiederum mache, ja. Also New Class. Und diese Klasse soll jetzt auch so eine schicke Main-Methode haben. Das heißt, diese Main-Methode ist einfach die Methode, die, wenn wir nachher dieses Play-Knöpfchen drücken, die ist, die als erstes ausgeführt wird. Also machen wir hier noch einen Haken hin und geben dem Ganzen einen Namen. B-Demo. Okay, Finish. So, und das hier ist einfach ein Kommentar, den können wir löschen. So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir jetzt praktisch unsere Bienen erzeugen können. Ja, gut, let's go. Also, wir wollen erstmal die Maya erzeugen. Little Bee Maya gleich, oder ergibt sich aus New Little Bee. Little Bee. Und an der Stelle haben wir jetzt praktisch eine Maya. Die hat, wenn sie so jetzt neu geboren ist, noch überhaupt keinen Pollen eingesammelt. Ja? Dann wollen wir, Sie ahnen es schon, den zweiten Gesellen haben, der auf jeden Fall auch noch am Start sein muss, nämlich dieser hier. Ja? So, jetzt als nächstes, wenn wir die beiden Gesellen schon haben, können wir jetzt sagen, Maya, sammel doch mal entsprechend deinen Pollen ein. Wie hieß die Methode genau? Collect Pollen. Okay. Collect Pollen. Ups. Und ja, beim Willi können wir es im Prinzip auch machen, aber wir wissen ja schon, was ist das typische Verhalten des Willi? Er schnarcht. Gut, das können wir auch machen. Bingo, okay, jetzt speichern wir das Ganze. Und was haben wir getan offensichtlich? Wir haben jetzt eine Methode geschrieben, die einen Maya und einen Willi erzeugt hat. Und wir haben der Maya gesagt, sie soll Pollen einsammeln und dem Willi gesagt, er soll schnarchen. Jetzt sehen Sie ja schon, jetzt blinkt's und keiner schnarcht und keiner sammelt. Ja, es passiert nichts. Warum passiert nichts? Naja, wir haben ja jetzt nur Baupläne geschrieben. Wir haben einen Bauplan für Flying Insect, wir haben ein Interface, wir haben einen Bauplan für kleine Bienen. Ja? Also, wenn Sie einfach irgendwo einen Bauplan hinlegen, wird kein Haus gebaut. Sie müssen irgendwo loslaufen mit der ganzen Geschichte. Ja? Und im Prinzip haben Sie ja, wenn Sie jetzt eine ganze Menge von solchen Klassen schreiben wie wir, haben die alle Methoden. Und Sie ahnen schon, dass diese Methoden sich natürlich auch gegenseitig aufrufen können und irgendwelche Attribute ändern und ganz lustige Dinge tun. Und in den Methoden gibt es dann halt so einen Kontrollfluss. Das läuft dann halt von oben nach unten ab. Und dann gibt es mal wieder einen Aufruf von einer anderen Methode, dann läuft die mal wieder ein Stück, dann ruft die wieder eine dritte Methode ab, die läuft dahin, macht vielleicht eine Schleife und dann ruft sie wieder eine vierte und die hat eine If-Bedingung und so weiter, ja. Jetzt läuft aber nichts los. Der Cursor blinkt und die Sache ist statisch. Irgendwo muss ja der Computer mal wissen, wo er anfängt. Ja? Und diese komische Main-Methode mit dieser seltsamen Signatur, Public Static Void Main, ja, das ist die, wo der Computer weiß, oha, wenn ich in meinem ganzen Klassengewurstel hier eine solche Methode habe, dann fange ich damit mal an. Ja? Okay. Was bedeuten diese Geschichten? Public haben wir schon gesehen. Bedeutet, sie ist öffentlich zugreifbar. Static heißt, sie gehört zur Klasse und nicht zu einem Objekt. Kriegen wir noch. Void heißt, sie gibt nichts aus, sondern sie fängt einfach an. Und es gibt auch noch eine Menge von Attributen, die wir übergeben können. Auch das machen wir eigentlich hier gar nicht. Ja, sondern wir rufen die einfach auf. Und das machen wir, indem wir hier auf diesen grünen Knopf drücken, der mit Run bezeichnet ist. Wir tun es einfach mal. Und wir sehen, das ist das Ergebnis. Was passiert ist, diese Geschichten sind einfach abgelaufen, von oben nach unten. Maya ist geboren worden, hat aber jetzt nichts bei der Geburt nicht bäh gemacht oder sonst was. Das war einfach so eine unproblematische Geburt. Ja, Flutsch und Maya war da. Beim Willi genauso. Ja, und sie gaben erst dann laut, als sie angepokt wurden, nämlich die Maya soll den Pollen einsammeln und sagt halt, ja, prima. Und der Willi sagt, schnarch. Boom, that's it. Okay. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, kann ich das Ganze auch schrittweise irgendwie sehen? Ja? Und ja, ich kann es auch schrittweise sehen, indem ich hier einen sogenannten Breakpunkt setze, ja? Und dann nicht hier auf Run, sondern auf Debug drücke, ja? Weil was dann passiert ist, ich switche hier in diese zweite Ansicht rein. Die ist ein bisschen komplizierter, müssen Sie auch nicht verstehen jetzt alles, sondern was einfach passiert ist, das Programm wurde gestartet und gleich da, wo dieser Breakpunkt gesetzt wurde, dieses blaue Pünktchen da am Rande, ja, da wurde es gleich angehalten. Okay? So, und wir sehen, es gibt also einen Ausführungszustand und wir sind gerade hier in dieser Main-Methode von bDemo, also bDemo.main, und da gibt's jetzt nicht viele Variablen, also keinen tollen Zustand, nur dieses args, da hat aber keiner was übergeben, das heißt, es ist einfach ein leerer String, passiert nicht viel. Also jetzt, wenn wir hier weitergehen wollen, dann sozusagen können wir hier im Prinzip einfach, wo haben wir diese lustigen Geschichten, können wir einfach weiterschalten, ja, hier genau, wir können hier step over, ja. Und das heißt, hier wird jetzt natürlich auch wieder irgendwas intern gemacht, um die Maya zu gebären. Sie wissen, das kann ein etwas längerfristiger Vorgang sein. Hier gibt es zwei Dinge, nämlich Step into. Da könnten Sie sozusagen die Geburt mitverfolgen, ja, was also intern passiert, wenn die Maya halt geboren wird. Wollen wir nicht, ist uns auch geradezu blutig, obwohl Bienengeburten sind wahrscheinlich, naja, gut, ist auch egal. Jedenfalls, das wollen wir alles nicht, ist uns jetzt zu suspekt, ja. Wir wollen da einfach drüber hinweggehen und das machen wir jetzt hier auch wieder. Und Sie sehen hier, wir gehen einfach Zeile für Zeile weiter, ja. Jetzt ist der Willi auch geboren, war uns auch zu dirty, wir wollen das alles nicht. Wir wollen jetzt aber bei dem Pollen einsammeln, da wollen wir jetzt mal genauer dabei sein. Das heißt, wir machen nicht Step Over. Step Over würde einfach heißen, wir rufen bei der Maya das Verhalten Pollen sammeln auf. Wir wollen gar nicht so genau wissen, wie sie den einsammelt, sondern wir sagen, wenn du fertig gesammelt hast, melde dich wieder bei uns. Das wäre jetzt Step Over. Hier gehen wir einfach in diesen Methodenaufruf rein, nämlich Step Into. Ja? Und Sie sehen jetzt, wir wechseln die Klasse von bDemo zu LittleB, weil wir ja bei der Maya was aufgerufen haben. Und wir sind jetzt schon direkt in der Methode CollectPollen, und zwar in der ersten Anweisung. Sie hat halt nur eine Anweisung. Jetzt könnten wir mit Step Over die auch alle durchsteppen, ja? Aber sie hat halt nur eine. Und deswegen sagen wir, ja, mach mal die Systemausgabe. Auch die ist natürlich wieder ein komplexer Vorgang. Sie sehen ja schon, hier gibt es offensichtlich eine Klasse System, ja, und die hat wiederum ein Attribut out, was wiederum eine Klasse oder ein Objekt ist, und da kann ich dann die Methode printLine aufrufen. Ist also eher kompliziert, wollen wir gar nicht. Wir wollen auch hier wieder step over und haben hier dann auf der Konsole, also auf dem Ausgabefenster hier diesen Spruch. Ja? Und wenn ich jetzt nochmals Step Over drücke, dann kehre ich exakt wieder an die Stelle zurück, nachdem dieser Aufruf fertig ist. Ja? Also relativ simpel. Und das Gleiche kann ich jetzt mit dem Willi auch machen. Auch hier gehe ich wieder rein. Sorry, jetzt habe ich Step Over gemacht. Na gut, jetzt bin ich fertig. Also lassen wir das Ganze nochmal loslaufen. Ja. Also nochmal Debug. Okay, source not found. Vielen Dank. Okay, nein. Gut, dann nicht. Resume. Gut, also ich fange hier wieder an und sage Debug. Okay, also bin ich hier wieder bei der Maya und mache den ganzen Kram. Step over, step over, step over. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Willi schnarcht. Wir gehen also hier rein und sind jetzt wieder in der Klasse Little B, ja? Und wissen jetzt hier dann, wie Schnarchen geht. Das heißt, diese eine Ausgabe und dann können wir step over und wir sind wieder hier am Ende von unserem Programm, ja? Jetzt können Sie sich natürlich fragen, ja, Moment mal. Die Maya hat Pollen eingesammelt und der Willi hat geschnarcht. Das sind doch jetzt zwei verschiedene Objekte. Warum sind wir denn jetzt in dieselbe Klasse? Naja, die Antwort ist, Klassen sind Baupläne. Ja? Und die sagen, wie Pollen einsammeln und schnarchen geht. Das muss ich beim Willi und bei der Maya nicht immer nochmal extra tun, sondern es gibt halt einen Code, der sagt, wie alle Bienen, die von dieser Klasse instanziert wurden, wie die schnarchen und Pollen einsammeln. Und auf dem Willi wird jetzt Schnarchen ausgeführt und auf der Maya. Wir werden nächstes Mal noch ein bisschen mehr diese Sache fortsetzen und noch Blumen einführen und wie viel Pollen die sammelt und so weiter. Und da wird es halt eher klar, dass die Maya nachher ein Objekt ist, was 500 Gramm Pollen hat und der Willi hat halt null. Im Moment haben wir das noch nicht. Deswegen können wir noch nicht sagen, was es heißt. Die Methode wird auf dem Willi ausgeführt und auf der Maya. Es sind halt zwei verschiedene Objekte. Ja? Das heißt, es kann ja sein, dass das Schlüssel rumdrehen auf Ihrem BMW hervorruft und auf meinem Audi nur plopp. Ja, das ist halt, hängt halt vom Zustand ab. Sie haben einen tollen BMW, ich nur einen Audi. So ist es halt. Gut, wir haben schon überzogen, dann sehen wir uns halt. Stopp. Ja, nächstes Mal ist ja Brückentag. Ja, und wir haben ja eigentlich gesagt, studentenfreundlich, wir wollen auch mal die Sache so machen. Also den anderen Brückentag haben wir gehalten. Ja, und den kommenden Brückentag können Sie sich frei nehmen. Dann mache ich einfach eine Aufnahme. Ja. Also ich programmiere ein bisschen schön mit Maya und Willi und erzähle noch ein bisschen was über die Details. Kriegen Sie auf TTT, das heißt, wir sehen uns physikalisch in 14 Tagen wieder. Okay, gut. Vielen Dank, bis dann.